Ich lade euch ein, eure Bibeln zu nehmen und mit mir zu öffnen in Römer Kapitel 1, die Verse 24 und 25. Die uns besuchen heute Morgen, ihr kennt vielleicht nicht die Kultur unserer Kirche, dass wir ganze Bücher der Bibel durchlesen und Vers bei Vers studieren. Gott hat nicht nur seine Substanz, sondern auch jedes Wort und ihre Ordnung inspiriert. Und deswegen nehmen wir es so auf, wie wir es auch bekommen haben. Wir sind in dem Brief von Paulus an die Kirche in Rom. Es wurde sein missionarischer Brief genannt. Er wollte sie besuchen und damit sie ihn aussenden als Missionar an die, die das Wort Gottes noch nicht gehört hatten, die Wunder von Jesus Christus. Und wir sind jetzt hier im ersten Kapitel in einem Abschnitt an die Kirche in Rom, wo Paulus die Lehre der Sünde im Herzen des Menschen näher ausführt. Es ist in gewisser Weise die schlechte Botschaft, die vor der guten Nachricht kommt. Deswegen, wenn wir das jetzt studieren, dann merkt auf, dass wir am Anfang sind von Vers 1, Vers 18 bis im Kapitel 3, Vers 20 und dass wir jetzt noch relativ am Anfang sind von diesem Abschnitt. Römer 1, Kapitel Vers 24 und 25 hört die Lesung aus dem unfehlbaren Wort Gottes. Darum hat Gott sie hingegeben in den Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden, die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, anstatt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Soweit das Wort Gottes. Lasst uns beten. Noch einmal. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schrift. Wir bitten dich, dass während wir sie studieren, dass wir uns das beibringen, was wir noch nicht wissen. Vater, dass du uns zu einem Volk machst, das wir sein sollen, dass du uns Kraft gibst, da wo wir schwach sind. Wir bitten all das im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Amen. Was ist das größte Ziel des Menschen? Gott zu verehren und ihn für immer, sich für immer an ihm zu erfreuen. Das ist die berühmte Antwort der ersten Frage des Westminster Katechismus. Ich fasse das gerne so zusammen. Das bedeutet, dass wir geschaffen wurden, um Gott anzubeten. Seht, es gibt diese Frage, die allen Menschen sich stellen. Was ist denn die Auswirkung davon, wenn wir nicht Gott anbeten? Was passiert, wenn wir ihm keine Herrlichkeit und Ehre geben, die seinem Namen gebührt, wenn wir ihm nicht danken? Und hier in diesen Versen, die wir gerade gelesen haben, in den zwei Versen, fängt Paulus an, den Effekt zu erklären, die unser Gott kennen, aber ihm nicht Ehre geben und danken. Was das für eine Folge hat. Die drei Punkte, die ihr lernen sollt aus dieser Predigt, sind diese. Vers 24, das Ergebnis, Gott nicht anzubeten. Vers 25, der Tausch von Wahrheit und Lüge. Und in Vers 25 auch der ewige Segen Gottes. Das Ergebnis, Gott nicht anzubeten, der Austausch von Lüge und Wahrheit und das ewige Gesegnetsein Gottes. In Vers 18 hat Paulus angefangen, das zentrale Problem des Menschen zu beschreiben. Und Menschen haben gefragt, was ist es, dieses Problem? Und viele haben gesagt, dass wir uns selbst vergessen haben. Das sei das wichtigste Problem. Wir haben vergessen, wer wir sein sollen, wer wir eigentlich sind. Und manche sagen sogar, dass wir vergessen haben, dass wir selbst sogar Gott sind, göttlich sind. Das ist eine sehr seltsame Irrlehre, aber manche sagen das. Manche sagen, dass das Problem nicht sei, dass wir Gott vergessen haben, sondern dass wir einander vergessen haben. Wir sind Menschen, die vergessen haben, dass wir miteinander in Beziehungen leben sollen und moralisch gut handeln sollen. Andere haben gesagt, das Problem ist doch, dass wir eigentlich Gott gar nicht kennen, weil Gott ein Fremder ist für uns und wir sind Fremde für ihn. Es ist einfach, das Hauptproblem ist das Unwissen der Menschen, die Unwissenheit. Aber Paulus spricht dagegen. Er spricht, dass es nicht sein kann, dass die Menschen Gott nicht kennen. Er sagt, dass das Unsichtbare von ihm geschaut wird, weil Gott es ihnen offenbart hat. Das Problem ist nicht, dass die Menschen Gott nicht kennen, sondern dass sie seine Wahrheit unterdrücken in Ungerechtigkeit. Und Paulus sagt in Vers 20, dass das Unsichtbare von ihm geschaut wird, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an dem Gemachten wahrgenommen werden. Es ist nicht so, dass der Mensch unwissend ist oder blind. Es ist ein viel tieferer Grund. Es ist nicht so, dass er Gott nicht kennt, sondern das Problem ist, sein Hauptproblem ist ein Anbetungsproblem. In Vers 21 sagt er, weil sie Gott kennend, sie kennen ihn also, ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten. Sie haben die zwei Teile des Gottesdienstes nicht getan. Das Ehren, das Preisen und die Gottes und die Dankbarkeit für all das, was er getan hat und für alles, was er ihnen gegeben hat. Das Hauptproblem des Menschen ist ein Anbetungsproblem. Es ist nicht so, dass er nicht weiß, wen er anbeten soll, sondern dass er Gott nicht anbeten möchte. Als Pastor und jedes Mal, wenn ich hier stehe auf der Kanzel, dann sehe ich ganz viele lachende Gesichter, alle sind ordentlich angezogen und jeder hat seinen Platz, auf dem er gern sitzt, damit ist ja auch nichts falsch. Aber wir schauen manchmal so durch, wer ist denn alles hier? Heute sieht so aus, als ob jeder einfach irgendwo sitzt. Ihr habt irgendwie alles neu organisiert. Aber manchmal gibt es freie Plätze, freie Reihen sogar. Und wenn Menschen dann damit konfrontiert werden, warum wart ihr denn nicht im Gottesdienst, dann bekommt ihr viele Antworten. Hier ist du, hier in der Gemeinde, wenn ihr Mitglieder seid und ich habe gemerkt, dass ihr nicht da wart, dann bekommt ihr vielleicht so eine Nachricht am Sonntagnachmittag. Ich sage nicht, hey, was traust du dich, nicht aufzutauchen, sondern ich will fragen, wie geht's dir? Geht's dir gut? Bist du okay? Ich mache mir Sorgen um euch. Aber in der letzten Zeit, oder nicht so viel hier in der Kirche, aber in anderen Kirchen, in denen ich war, dann gab es viele, die regelmäßig da waren. Und dann habe ich versucht nachzufragen, wo wart ihr? Ich bin vorbeigegangen, habe an die Tür geklopft. Wo seid ihr? Wir haben dich vermisst. Wir haben gemerkt, dass ihr nicht da seid. Ihr wart nicht im Gottesdienst. Und manchmal schauen die Menschen dich an und sagen, weißt du, Pastor, es gibt einfach 10 Sachen, die ich an dir nicht mag. Vielleicht die Art und Weise, wie du dich anziehst, wie du stehst, wie du redest, dass du so einen südamerikanischen Akzent hast oder also Südstaaten-Akzent oder deine Frisur oder wie du handelst, wie du bist. Oder vielleicht sagen sie, ich kann dir sagen, warum ich nicht in Gottesdienst komme. Ich mag die Leute nicht, die dort bei mir in der Reihe sitzen. Die sind alle nicht freundlich. Die ziehen sich so an, dass ich mich unwohl fühle. Die mögen mich nicht, die sprechen meine Sprache nicht. Die kommen nicht daher, wo ich herkomme. Ich mag diese Menschen nicht. Es ist kein Grund dafür, dass ich irgendwas falsch mache, sondern du bist schuld, Pastor, oder die Menschen dort. Oder weißt du, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Und es gibt so ein paar Dinge, die deine Gemeinde glaubt, mit denen ich nicht umgehen kann. Die Lehre deiner Kirche ist irgendwie falsch, da gibt es ein paar Fehler. Oder die Art und Weise, wie du die Bibel öffnest und lehrst. Es gibt irgendein Problem in der Lehre der Kirche. Warum sind Menschen nicht im Gottesdienst, in den Reihen, um Gott anzubeten? Es gibt immer irgendeinen Grund. Du bist schuld oder das. Aber die echte Antwort in meiner ehrfürchtigen Meinung ist viel einfacher, aber auch verstörender. Wenn die Menschen ehrlich antworten würden, und ich weiß es, weil ich mein eigenes Herz kenne und prüfe, Pastor, ich bin nicht in der Kirche, weil ich lieber ausschlafen will und meine Gemütlichkeit genießen will, anstatt Gott zu geben, was ihm gebührt. Ich möchte lieber Zeit für mich selbst verbringen oder meine Hobbys oder mein Trainieren oder meinen Garten perfekt zu machen. Und da kann ich mir nicht leisten, 1, 2, 3 Stunden rauszuwerfen für Leute, die ich nicht mag und einen Pastor, der eigentlich ein Dummkopf ist. Ich will einfach nur das machen, was ich will. Meine Sache. Vielleicht. Wenn die Antwort wirklich echt ist, dann wird sie sich so anhören. Ich will diese Predigten nicht hören. Ich will das Wort nicht lesen. Das fordert mich heraus, das greift mich an. Und ich möchte, ehrlich gesagt, ich möchte nicht angegriffen werden von irgendjemand oder irgendwas. Wir leben in einer Welt der Toleranz. Niemand kann mir sagen, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Oder ich kann das doch selbst sehen, wenn ich in den Spiegel schaue, dass ich ein guter Mensch bin. Ich habe diese Woche niemand erschossen. Diese Woche. Aber am Grund liegt ein viel einfacheres und viel schlimmeres Problem. Und Paulus sagt, ich liebe nicht und will Gott nicht ehren. Ich liebe Gott nicht und will ihn nicht ehren. Das ist das essentielle Problem. Egal, ob du sagst, das ist ein Problem von jemand anders oder was du sonst für eine Ausrede hast. Du sagst, ich möchte Gott nicht verehren. Ich möchte ihm meine Zeit, meine Worte, meine Gedanken, mein Geld, meine Ehrung, meine Ehre, Anerkennung, Anbetung nicht geben. Es geht um mich. Es geht darum, was ich will, wann ich es will und wie ich es will. Mein Wort, mein Leben, meine Zeit. Ich. Nicht er. Und hier, in diesen Versen 24 und 25, erklärt uns Paulus, was das Ergebnis von dieser Haltung ist, was das zur Folge hat, was es produziert, was dabei herauskommt. Schaut Vers 24 mit mir an. Darum, oder wir könnten vielleicht sagen, als Ergebnis davon, darum hat Gott sie hingegeben in den Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit. Dieser Ausdruck sollte euch zum Anhalten bringen. Das ist ein fürchterlicher Ausdruck, weil Männer und Frauen und Kinder können entweder Gott ehren, oder Gott wird sie hingeben in die Begierden ihres Herzens zur Unreinheit. um es anders zu sagen. Gott sagt, wenn ihr sündigen wollt, wenn ihr das tun wollt, was euer Herz erfreut, anstatt mich zu ehren, Gott zu ehren, damit er sich erfreut, gut, kein Problem. Ihr könnt tun, was ihr wollt. Er gibt sie hin. Ich kann es vielleicht so sagen, der Mensch, der sündigen möchte, da sagt Gott, ja, alles klar, kein Problem, du kannst es tun. Aber der furchtbare Effekt der Sünde wird in deinem Leben dann schlimme Folgen haben. Wir haben es dreimal in Kapitel 1, in Vers 24, nochmal kommt es in Vers 26 und nochmal in Vers 28. Dieses sie hingeben. Vielleicht könnt ihr es auch aber aus einer anderen Stelle, in Matthäus, Markus und Lukas, wird es auch benutzt, dieser Ausdruck hingeben. Jesus wurde hingegeben in die Hände der römischen Soldaten, in die Hände von bösen Menschen. Hingegeben. Wozu? Zur Zerstörung seines Körpers, zu all dem Leiden, die er hatte. Es ist derselbe Ausdruck. Das ist diese Sprache des Gerichts. Gott schaut auf einen Mann, eine Frau, die Gott nicht anbeten möchte, und er sagt, okay, tu, was dein Herz erfreut. Aber wisse, dass es eine furchtbare Auswirkung auf dich haben wird. Es wird in deinem Herzen bleiben, in deinem Gedanken, Chaos anrichten, alles zerstören. Okay, du darfst alles tun, was du willst. Es ist eine fürchterliche Nachricht. Gott, der seine Gnade, die zurückhält, die uns hindert, Dinge zu tun, wenn er sie abzieht, wenn er sie uns nicht mehr schenkt. Also manche Menschen werden vielleicht sagen, ja gut, das hört sich schön an. Ich möchte ja sündigen, ich möchte diese Dinge tun, ich möchte meine eigenen Wege gehen. Weil wir in unseren Herzen dieser Lüge glauben, dass diese Sünde, egal was die Welt uns sagt, egal was Gottes Volk uns sagt, egal was Gott und sein Wort uns sagt, solange ich es mag, ist es gut für mich. Wir glauben dieser Lüge, dass die Sünde uns segnen wird. Als ob es ein Segen wäre, den wir selbst schaffen. Wie oft ist denn Ehebruch eine Segen? Wie oft ist Gewalt ein Segen? Abtreibung ein Segen? Lügen ein Segen? Wie oft führt es dazu, dass ihr in eurer Familie wächst und blüht oder die Gesellschaft dadurch vorankommt? Nie. Fast nie. Ich kann sogar sagen, nie. Niemals. Sünde segnet Menschen nicht. Es zieht sie nach unten. Und wenn Gott sie deswegen in diese Dinge hingibt, ein Leben, das nicht ihm nachfolgt, sondern nicht das Wort hören möchte, dann ist es fürchterlich, macht uns Angst, wenn er seine Gnade zurückzieht, die uns davon abhält, Dinge zu tun. Aber es hat viel damit zu tun, mit der Welt, in der wir leben. Wenn wir aus dieser Gemeinde rausgehen, dann sehen wir viele schöne Kirchengebäude, überall. Kirchtürme, es ist alt und ehrwürdig. Vielleicht riecht ihr auch ein bisschen Kerzen oder Weihrauch. Aber wo sind die Menschen? Es ist leer. Ihr wundert euch vielleicht. Ja, wie soll das denn alles beeinflussen? Na, schaut euch mal die Abtreibungsrate an. Wie groß sind Familien? Wie geht es Kindern in Familien? Wie blüht die Gesellschaft auf? Es gibt einen direkten Zusammenhang. Und was wäre, wenn ich euch sagen würde, dass die Abtreibungsrate selbst ein Gericht ist? Dass es ein Gericht dafür ist, dass Menschen sagen, ich will Gott nicht anbeten, und Gott sagt, okay, kein Problem, tu das, was du willst, und du wirst sehen, was es für Folgen hat, für zerstörende Folgen, für dich und für die, die am wenigsten sich selbst schützen können, diese Kinder. Es wird katastrophale Auswirkungen haben auf dich selbst und unser Volk. Gott gibt uns dahin, sagt Paulus, in den Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Merkt ihr, dass es eine Steigerung gibt? Es fängt an in dem Herzen. Und dann geht's nach außen. Es fängt an in dem Sitz der Emotionen und Gefühle. Dass, wenn Gott dich hingibt, das zu tun, was dein Herz möchte, in deinem Inneren, dann wird es Auswirkungen haben auf deine Leiber, auf den Körper, auf das, was du tust, wie du mit anderen umgehst. Man könnte es auch übersetzen, das Beschämen unserer Körper. Hier steht Schänden bei mir. Also Dinge zu tun damit, für die es nie gedacht war. Wenn ihr hier weitergeht, dann in dem nächsten Abschnitt, dann redet ihr über gleichgeschlechtlichen Geschlechtsverkehr. Man kann es nicht einfach nur auf das Herz beschränken, auf das, was wir wollen. Es wird Auswirkungen haben auf alles. Im nächsten Vers führt Paulus diesen Gedanken fort, indem er sagt, dass sie die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben anstatt dem Schöpfer. Sie haben die Wahrheit über Gott mit Lügen vertauscht. Oder um es anders zu sagen, sie haben die Wahrheit misshandelt. Die Art und Weise, wie wir die Wahrheit behandeln, hat Konsequenzen. Es muss gesagt werden und klargemacht werden. Wahrheit kümmert sich nicht darum, als ob es einen Körper oder ein Herz hätte. Es kümmert sich nicht darum, was wir denken darüber, über unsere Meinung, über unsere Gefühle in die Richtung. Es bleibt wahr. Wenn du damit nichts anfangen kannst, versuche ich es nochmal ein bisschen anders zu illustrieren. Wenn ein Auto auf der Seite von der Straße stehst, egal wie sauer du auf dieses Auto bist, das Auto ist einfach kaputt und du kannst nicht damit weiterfahren. Es ist eine Wahrheit, eine objektive Wahrheit, die damit zusammenhängt. Egal, was du sagst und was du willst, das Auto wird sich nicht weiter bewegen. Oder denk an einen Kontostand. Du kannst sicher sein, dass du genug Geld hast auf deinem Konto, um alle Rechnungen bezahlen zu können. Aber wenn es dort einen negativen Betrag gibt, wenn du nicht genug Geld hast, egal was du denkst, dann werden deine Rechnungen nicht bezahlt. Und die Menschen, denen du etwas schuldig bist, werden zu deiner Tür kommen, egal ob du es willst oder nicht. Wenn du am Rennen bist, an einem schönen sonnigen Tag, wenn Gott es so führt, dass es regnet oder schneit, dann wird es passieren. Egal wie du dich darüber fühlst, es ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht relativ und sie kümmert sich auch nicht um uns. Wir würden uns freuen, wenn sie sich für uns interessieren würde. Aber was machen Menschen mit Wahrheit, die sie nicht wollen? Sie ignorieren sie. Sie machen so, als ob sie es vergessen hätten. Vielleicht sind ein paar Amerikaner von euch an der Stelle schuldig, in diesem Land, das nicht euer Heimatland ist. Und vielleicht macht ihr so, ja, ich weiß ja einfach diese Regel nicht. So zum Beispiel, wenn man Lärm macht zu einer Zeit, an der man es nicht machen darf. Und dann zu sagen, ja, ich bin aber doch ein Amerikaner, ich weiß das doch gar nicht. Vielleicht ist es ein Maskenverpflichtung oder so. Wir machen so, als ob wir die Wahrheit vergessen hätten. Oder wir tun das, was Paulus sagt. Wir tauschen es aus durch eine Lüge. Ich mache meine eigene Wahrheit. Ich entscheide selbst, was wahr ist. Ich bin der Einzige, der wichtig ist und der entscheidet. Und das ist ein Problem, weil es mit unserem Herzen zu tun hat. Es ist die Realität. Warum machen Menschen das? Weil die Wahrheit entweder zustimmt oder nicht zustimmt den Dingen, so wie wir sie wollen, dass sie ist. Die Wahrheit könnte sagen, die Wahrheit kann nicht sagen, du bist okay, wenn du nicht okay bist. Die Wahrheit wird sagen, du musst dich ändern, wenn du dich ändern musst. Die Wahrheit wird sagen, du musst Gott anbeten und ihn verehren. Und es ändert sich nicht in der Realität von dem, was es auswirkt. Sie wird nie sagen, ändere dich nicht. Und deswegen müssen wir damit umgehen, was uns die Wahrheit sagt. Ich möchte euch ein Zitat von Wim Duncan geben, einen meiner Professoren. Wenn wir unsere Wünsche nicht an die Wahrheit anpassen, dann werden wir unverhinderbar unsere Wahrheit an unsere Wünsche anpassen. Wenn wir unsere Wünsche nicht an die Wahrheit anpassen, dann werden wir unverhinderbar die Wahrheit an unsere Wünsche anpassen. Glaubt mir, ich habe noch nie einen Christen gesehen, der etwas Falsches über Gott gedacht hat, ohne einen Grund. Es gab immer einen Grund. Wir werden es irgendeinen rationalen Grund dafür finden, warum wir nicht das glauben müssen, was über Gott in seinem Wort steht. Dass wir glauben können, dass irgendetwas gut ist, obwohl es der Heiligen Schrift nicht entspricht und ihr entgegenstreht. Christen, wir müssen uns richtig gegenüber der Wahrheit Gottes verhalten. Ihr angleichen. Ruft den Menschen entgegen, ich bin nicht okay und ich muss mich ändern. Wenn euch jemand sagt, nein, nein, ist alles gut, du bist doch okay. Nein. Es ist fürchterlich, so zu denken. Wir wollen in Gemeinschaft, in wunderbarer Gemeinschaft mit unserem Herrn leben und nicht seine Wahrheit mit einer Lüge vertauschen. Drittens geht es noch um das ewige Gesegnetsein Gottes. Wir haben in Vers 25 schon gelesen, dass sie die Wahrheit mit der Lüge vertauschen und dass sie so dem Geschöpf Ehre entgegenbringen, anstatt dem Schöpfer. Das ist sein Ausdruck, wie Götzendienst funktioniert. Götzendienst ist angenehm, ist bequem. Wenn ihr um die Wahrheit rumkommen wollt, dann ist Götzendienst ein geschickter Weg dafür. Weil Götzendienst heißt, dass du deine eigene Religion bauen kannst, Du kannst sie so machen, diese Religion, wie du es willst, dass sie sich so anhört, wie du willst, dass sie so ist, wie du willst, dass man so handeln muss, wie du willst. Wer macht Götzen? Menschen tun es. Wer entscheidet, ob es so aussieht wie ein Monster aus einem Computerspiel? Die Menschen machen es. Oder wer macht sie so, dass sie so aussehen wie ein perfekter griechischer Gott? Menschen tun es. Die Menschen, die sie schaffen, die diese Bequemheit lieben. Das ist das Ergebnis davon, wenn man die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht. Die lieber auf den das Geschöpf hören wollen, als auf den Schöpfer. Ihr denkt vielleicht, oh, ich bin doch gar kein Götzendiener. Und dann gehst du durch das Haus und schaust durch, habe ich hier irgendwie einen Götzenaltar oder einen kleinen Götzen? Ja, ich habe da was gekauft im Urlaub. Das sieht schön aus, aber ich habe ja keine religiösen Gefühle dafür. Wir verschleiern unseren eigenen Götzendienst in vier Arten. Wir müssen auf unsere eigenen Seelen aufpassen. Was sind die Dinge, denen wir dienen und wo wir nicht Gott dienen? Es sind erst die Dinge, die wir selbst wollen, den Schlaf, das Training, die intellektuelle Herausforderung. Es ist nicht falsch, sich um deinen Körper zu kümmern oder Sport zu machen oder etwas zu lesen. Gott möchte, dass wir all das tun, aber wenn es nicht mehr balanciert ist, wenn es nicht mehr ausgewogen ist, wenn wir mehr Zeit damit verbringen, als damit Gott zu ehren, dann ist es ein Götze. Geld, das Streben nach Geld, wie wir mit unserem Geld umgehen, die Art und Weise, wie wir unser Haus um uns herum bauen oder mit Gütern füllen oder wie wenig wir anderen geben. Wir hängen an diesen Dollars oder Euros oder Cent, egal wie wenig es ist oder wie viel. Es hat viel, es beeinflusst uns viel, beschäftigt uns viel. Geld ist ein Götze. Und Familie. Was? Familie soll ein Götze sein? Ja. Wie viel Zeit und Energie setzt du ein, um deine Gemeinde, deine Familie zu fördern, anstatt dass du Zeit für Gott und die Gemeinde einsetzt? Gott kann die Familie zu einem Götzen machen. Vor ein paar Jahren war ich mit einem Freund zusammen in Oklahoma. Er ist ein sehr, sehr großer Mann, ein wahrer Riese, eine ganz tiefe Stille. Ganz tiefe Stimme, er könnte ein sehr guter Reporter sein. Und er ist ein Atheist. Und eine Sache, die ich weiß, wenn ich mit ihm zusammen bin, dann wird er dem Namen Gottes fluchen, 5 oder 6 Mal, wenn ich mit ihm zusammen bin. Und da habe ich ihn einmal gefragt, warum machst du das? Du weißt, ich bin Christ, du weißt, ich bin Pastor. Und er hat gesagt, ich liebe es einfach, wenn sich Christen, wenn die sich unangenehm fühlen, wenn es ihnen unter die Haut geht. Ich weiß, dass es dich stört und deswegen tue ich das. Wir haben an dem Abend viel mit ihm diskutiert. Folgt dem neuen Atheismus. Richard Dawkins zum Beispiel. Und er hat gesagt, ja komm, lass uns über den Glauben reden. Und für Stunden haben wir geredet und er hat versucht, mich zu überzeugen von dem atheistischen Glauben. Dann habe ich ihn in die Ecke gedrängt durch all die Jahre, die ich im Studium gelernt habe, wie man mit solchen Menschen umgeht. Und je weiter wir kamen, umso lauter wurde er. Hat geflucht und mich angeschrien. Und ganz am Ende, als er nichts mehr sagen konnte, dann sagte er mit Tränen in seinen Augen, verfluchte er mich und sagte, ich weiß, dass es Gott gibt und ich hasse ihn und ich will ihn nicht anbeten. Und sein Kopf, der Gott nicht anbeten möchte, der versucht, irgendetwas zu tun, um Gott irgendwie zu verletzen, ihn zu beschämen, zu beleidigen. Und hier am Schluss von Vers 25 sagt Paulus das mit einem kleinen, kurzen Moment. Er sagt, die Verehrung und Dienst dargebracht haben dem Geschöpf anstatt dem Schöpfer. Und dann am Schluss, der gepriesen ist in Ewigkeit. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, oder? Sie verehren das Geschöpf anstatt dem Schöpfer, der in Ewigkeit gepriesen ist, sagt Paulus. Es ist kein Verb, sondern es ist ein Adjektiv. Er spricht über den Charakter Gottes in sich selbst. Er ist in sich selbst gesegnet. Die ganze Zeit, wenn Geschöpfe andere Geschöpfe verehren und ihnen Dienst erbringen, dann bekommt Gott nichts von seiner Segen und seinem Preis weggenommen, sondern nichts kann etwas ihm wegnehmen von dem, weil er in sich selbst gesegnet und gepriesen ist. Das bedeutet, dass Gott in sich selbst für immer und immer und immer zufrieden ist, selbst dann, wenn er nicht einen von uns geschaffen hätte. Gott kann nicht verletzt werden durch die Tiefe unserer Sünde oder unser, dass wir verweigern, ihm zu dienen. Unsere Sünde ist gegensätzlich zu ihm, gegen ihn gerichtet. Aber selbst wenn die Menschen sich darin überbieten, einander und anderen Geschöpfen irgendetwas, das sie selbst gemacht haben, Ehre darzubringen, dann ist Gott doch in sich selbst für immer gesegnet und gepriesen. Es ist ein wunderbare Wahrheit. Und auch, dass Gott dadurch für diese Menschen auch wirken kann. Wenn wir durchkommen bis Römer 3, Vers 20, dann werden wir mehr und mehr sehen von diesem ewig gesegneten und gepriesenen Gott. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast, 66 Bücher, die du uns in der Bibel gegeben hast, wo du dich selbst uns darstellst, damit wir dich kennen, dich verehren und dir dienen. Ich bitte dich, dass du uns zu einem Volk machst, die dich verehren, die so leben, wie Christus es möchte, und dass du uns segnest, wenn wir jetzt zu deinem Tisch kommen in ein paar Momenten. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen.